ARD. Komm mit in den Garten. Der ARD Garten Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ARD-Garten-Podcast-Folge. Und in der geht es um Wein im Garten, genauer gesagt um Tafeltrauben. Und ich habe mich verabredet mit Isolde Kai-Vierheilig von der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim. Schön, dass du dir Zeit nimmst für mich, Isolde. Hallo.
Ja, hallo.
Als ich dich nämlich angefragt hatte zum Thema Wein, hast du gleich gesagt, Moment, Tafeltrauben. Also lass uns nochmal den Unterschied klären zwischen Wein und Tafeltrauben.
Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen Keltertrauben und Tafeltrauben. Die Keltertrauben, das sind in der Regel die Trauben, die eigentlich relativ kleine Beeren haben. Die haben eine relativ dicke Haut und haben auch viele Kerne eigentlich drin. Und die haben sehr hohen Säuregehalt. Es ist eine kompakte Traube, also sehr dicht beieinander. Und viele Sorten, die wir so aus der Weinflasche vielleicht auch kennen, so wie Silvaner oder Müller-Thurgau, Bacchus, sind oft anfällig für den echten und falschen Mehltau. Das sind ganz typische Pilzkrankheiten am Wein. Bei der Tafeltraube dagegen, da haben wir eher große Einzelbeeren und die Traube ist relativ locker aufgebaut. Die Beeren haben eine dünnere Haut und ich habe die Möglichkeit, auch keine Kerne vielleicht zu haben. Also ich habe kleinere Kerne, weniger Kerne oder eben auch keine Kerne in der Beere. Und hier haben wir eben auch ein günstigeres Verhältnis zwischen der Frucht selber und dem Kernen dann. Vom Geschmack her sind sie manchmal süß, recht frisch, fruchtig, würzig, muskatartig. Also wenn ich es im Garten habe, durchaus konkurrenzfähig mit der Ware aus dem Lebensmitteleinzelhandel.
Okay, also wir reden heute im Speziellen über die Tafeltraube, denn das ist das, was man im Garten ja irgendwie haben möchte. Naschobst, was man sich anbaut. Ja, und natürlich lässt sich eine Traube mit einer weichen Schale besser essen als mit so einer harten Schale. Okay, dann was braucht denn die Tafeltraube, um im Garten so richtig zu gedeihen?
Ja, ganz wichtig ist, dass sie einen sonnigen Platz hat, dass sie luftig stehen kann, dass sie auch eben dadurch schnell abtrocknet. Gut wäre jetzt so eine Südost- oder Südwestausrichtung, dass sie eben gut abtrocknen kann, dass die Blätter schnell trocken werden, wenn es denn mal geregnet hat. Und das ist der beste Schutz auch vor Pilzkrankheiten überhaupt.
Okay, zu Pilzkrankheiten haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reinhören, was es da alles für Pilzkrankheiten gibt. Also der Wein muss abtrocknen, damit er eben nicht so anfällig ist. Aber gibt es nicht eigentlich auch Sorten, die ja ein bisschen resistenter gegen Pilzerkrankungen sind? Da gibt es doch auch was, worauf man achten kann.
Ja, also ganz wichtig, dass man auf pilzwiderstandsfähige Sorten achtet, sogenannte Piwi-Sorten. Die gibt es jetzt gerade im Bereich der Tafeltraube sehr häufig, die wir ja für den Garten auch wollen, so als frisches Naschobst. Da gibt es ganz viele dieser pilzwiderstandsfähigen Sorten. Das wäre zum Beispiel die Sorte Lakemont, das wäre Muscat Bleu, das ist die Fanny. Da gibt es ganz viele eigentlich von denen und können sich auch da einfach ein bisschen beraten lassen in den Rebschulen, die das ja auch selber dann anziehen.
Sehr schön. Und du sagst, Standort muss sonnig sein. Braucht denn so ein Wein eine Hauswand?
Braucht nicht unbedingt. Es kann sogar von Vorteil sein, so ein freies Spalier zu nehmen oder eine Pergola zu begrünen. Weil an der Hauswand, wenn die zu eng an Hauswand ist, dann kann sein, dass einfach die Durchlüftung nicht stimmt und dann kann es zu heiß werden und das mag dann die Traube eigentlich auch nicht. Also die mag es am liebsten sehr luftig.
Okay, sie mag es luftig und sie muss sich festhalten, denn der Wein, der macht ja so ganz niedliche kleine Kräuselärmchen und hält sich dann überall fest. Und hier sehe ich bei euch in euren Versuchen, ihr habt wahnsinnig viele Weinstöcke angebaut und die wachsen alle Kerzen gerade nach oben.
Ja, das ist eine Möglichkeit, viele Sorten auf wenig Platz anzubauen. Dadurch, dass sie auch regelmäßigen Schnitt bekommen, wachsen die eben nicht bis ins Unendliche, sondern man kann die relativ kompakt halten. Und damit ist auch die Möglichkeit, diese Rebsorten auch in großen Töpfen zum Beispiel zu halten oder eben als lebende Hecke zum Nachbarn mit mehreren Sorten. Also ist relativ flexibel einsetzbar.
Ach, das ist schön. Das heißt, ich kann mir so einen Wein auch an einem Spalier zum Nachbarn als Sichtschutz. Das ist doch super.
Ja, das ist eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit mit diesem Spalier. Dann habe ich im Sommer was zu ernten. Ich habe eine Begrünung den Sommer über. Also es ist einfach eine schöne Sache, eine lebende Hecke.
Absolut. Und du sagst, im Kübel geht es auch. Wie groß muss denn so ein Kübel sein? Und was muss da rein? Kübelpflanzenerde oder was braucht der Wein an Erde?
Ja, der Wein an sich, der braucht ja auch für seinen Naturstandort, braucht er vor allem einen durchlässigen Boden und deswegen auch Kübelpflanzenerde, weil ja strukturstabile Bestandteile drin sind. dass der eben nicht so zusammensackt. Mindestens 20 Liter, besser mehr, wäre eigentlich schon gut. Man kann ja auch ein paar Jahre im kleineren Topf und dann aber immer wieder größer den Topf nehmen. Und dann kann die auch viele Jahre eigentlich im Topf bleiben.
Okay, und wie sieht es mit Dünger aus und überhaupt der Pflege? Also Schnitt, darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber lass uns erstmal über Düngen sprechen. Boden, sagst du, durchlässiger Boden ist wichtig. Wahrscheinlich dann auch gleich beim Pflanzen drauf achten. Aber was braucht Wein an Dünger? Braucht er überhaupt welchen?
Auch Wein ist eigentlich sehr genügsam. Die Gefahr ist eher, dass man zu viel Dünger gibt und dann stirbt er ab. Also man kann einen Wein nicht unbedingt tot schneiden, aber man kann ihn tot düngen, hat mir mal jemand gesagt. Und es ist wirklich so, weniger ist da mehr. Also wenn man einfach ein bisschen Pflanzerde mit ins Pflanzloch reingibt und dann später, wenn er im Boden ist, immer wieder mal einmal im Jahr ein bisschen Kompost aufbringt, dann ist es eigentlich schon ausreichend. Weil er macht sehr tiefe, sehr lange Wurzeln und dann holt er sich das eigentlich alles schon. Natürlich ist es im Kübel ein bisschen anders. Da kann der Wein ja seine Wurzeln nicht ausbreiten. Da muss man doch gelegentlich einfach mal ein bisschen eine Flüssigdüngung geben. Aber beobachten den Wein und wie gesagt, eben lieber weniger als mehr.
Und wie sieht es mit Gießen aus? Klar, wenn ich ihn frisch angepflanzt habe?
Genau, bei einer frischen Pflanzung ist es wichtig, dass er einfach angewachsen ist. Aber so nach dem zweiten Jahr ist auch das Gießen eigentlich in der Regel nimmer nötig. Man sieht ja auch hier bei uns in Unterfranken manchmal einfach nur ein Loch an einem Haus und da wächst auch ein Wein und da kommt eigentlich so gut wie kein Wasser hin. Also der holt sich das dann schon. Im Kübel auch wieder da ein bisschen anders. Da muss ich schon schauen, dass ich da immer wieder mal auch Wasser gebe.
Alles klar. Dann lass uns mal über das Pflanzen sprechen. Wann ist denn eigentlich Pflanzzeit für Wein?
Ja, die Tafeltrauben pflanze ich in der Regel als Grünrebe, das heißt, da habe ich schon einen grünen Trieb dran und das macht man dann nach den Eisheiligen, also Mitte Mai bis spätestens Anfang Juli.
Okay, also nicht im Herbst?
Nee, den Wein macht man eigentlich so von Frühling bis Sommer dann, ja.
Alles klar, also dann wahrscheinlich nass ins Pflanzloch, wie man das so kennt und dann ein bisschen Pflanzenerde rein, Kompost sagst du dann später und dann ist es eigentlich schon getan. An den richtigen Standort, über den haben wir ja auch schon gesprochen. Dann der Schnitt. Wann wird denn der Wein geschnitten? Weil jetzt hier im Herbst sieht es eigentlich ganz prächtig noch aus. Ganz viele grüne Blätter dran. Der ist auch ordentlich getrieben, trägt auch ordentlich. Ich nehme an, Schnitt dann erst nach der Ernte.
Genau, der Wein wird eigentlich im Winter geschnitten. Also in der Regel so Januar bis März etwa. Und da schneidet man auch ganz, ganz, ganz viel weg. Weil der Wein ist eigentlich ein Lianengewächs. Der würde wachsen, wachsen, wachsen. Und würde nur ganz oben am Ende dann auch die Früchte haben. Und das will ich ja nicht. Ich muss den Wein immer zurücknehmen. Das heißt, ich schneide 90% des Holzes, was getrieben ist, schneide ich wieder weg. Hört sich jetzt erstmal viel an, aber aus den verbleibenden Stücken kommen wieder ganz tolle, kräftige Triebe nach, die auch dann wieder Frucht bilden. Weil ich möchte ja qualitativ hochwertige Früchte haben und dadurch muss ich schauen, dass auch nicht zu viel da sind. Und deswegen muss man da wirklich ganz, ganz viel wegschneiden. Aber das verträgt der Wein gut. Das ist auch wichtig für ihn, dass er jung und vital bleibt. Sonst würde er auch verkreisen. Und das will man ja eigentlich nicht.
Und ich höre es schon raus zum Thema Schnitt. Das hört sich etwas anspruchsvoller an. Ich würde sagen, dazu machen wir eine extra Folge zum Weinschnitt. Das wird es auf jeden Fall hergeben, oder?
Auf jeden Fall, weil es doch ein bisschen komplizierter ist. Weil über den Aufbau des Weines und dann eben der regelmäßige Schnitt, das ist auch wichtig. Im Sommer habe ich eigentlich nur dann ein bisschen Laubarbeiten zu machen, dass er eben luftig ist. Aber der wesentliche Sache ist eigentlich wirklich der Schnitt im Winter.
Okay, und zum Schnitt im Winter mache ich auf jeden Fall nochmal eine Folge. Und für alle Ungeduldigen unter euch, ich habe euch im Beschreibungstext eine Infobroschüre von der Bayerischen Gartenakademie verlinkt. Da könnt ihr nochmal schauen und euch das schon mal ein bisschen abgucken. Aber ausführlich gibt es dazu auf jeden Fall nochmal eine extra Folge. Schädlinge nochmal. Du hast ja gesagt, Pilzerkrankung ist auf jeden Fall so ein Thema. Und gibt es irgendwelche Tiere, die da vielleicht auch draufgehen auf den Wein?
Ja, auf jeden Fall zur Erntezeit sind die Wespen. Das sind Kirschessigfliege, die ja besonders auf die blauen Früchte auch geht. Und das will man vermeiden und deswegen einnetzen. Und dann habe ich ganz tolle, gesunde Früchte.
Sehr gut.
Dann gibt es noch den Traubenwickler, der macht so Gespinste. Die Rebenpockenmilbe noch, das ist vielleicht noch was, wo man erstmal an den Blättern, wo man das sieht und denkt, oh Gott, da ist ein Pilz drauf. Aber das ist dann die Rebenpockenmilbe, die macht so Huppel auf den Blättern. Das ist aber mehr ein optischer Schaden eigentlich und macht der Frucht selber nichts.
Also würdest du sagen, ist schon die Pilzerkrankung das, was dem Wein am meisten zusetzen kann?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen eben diese pilzwiderstandsfähigen Sorten. Und diese Rebsorten sind widerstandsfähig gegen den echten und den falschen Mehltau, können es zwar auch bekommen, wenn der Befallsdruck extrem stark ist, aber ansonsten haben die einen Mechanismus, dass die diese Pilzkrankheiten abwehren können. Dann muss ich auch keinen Pflanzenschutz machen. Ich komme gesund und ohne Pflanzenschutz komme ich dann eigentlich durch das ganze Jahr.
Okay, dann lass uns mal über die Sorten sprechen. Welche Sorten sind ein Anfänger geeignet? Was würdest du sagen in Sachen Tafeltrauben?
Insgesamt würde ich sagen, überhaupt wäre die als blaue die Muscat Bleu, ist wirklich eine der wichtigsten Sorten, der gesündesten Sorten, ist eine sehr stark wachsende Pflanze. Das heißt, ich kann damit auch eine Pergola mit den Jahren zuwachsen lassen. Ich kann größere Spaliere machen, hat ein tolles Laub. Die Muscat Bleu hat einen sehr starken Muskatgeschmack. Ist eigentlich die widerstandsfähigste Sorte seit vielen, vielen Jahren. Ist eine sehr robuste Sorte und die kann ich sogar auch da pflanzen, wo es eben kein Weinbaugebiet ist. Also auch in der Oberpfalz beispielsweise ist es möglich, die Muscat Bleu zu pflanzen.
Und jetzt hat die aber hier so fleckige Blätter und so grüne Blätter, die sehen ein bisschen gesünder aus. Hat die jetzt irgendwas? Also gesund sieht die gerade nicht aus.
Ja, also man kann erkennen, dass es eher die älteren Blätter sind, die sich gelblich verfärben, aber im Adernbereich bleibt es grün. Das ist jetzt ein Magnesiummangel und Tafeltrauben kriegen den eigentlich relativ häufig. Ja, da kann ich aber ganz einfach mit der Düngung ein bisschen was tun, dass ich zum Beispiel Bittersalz, das wäre jetzt ein reiner Magnesiumdünger, dass ich den im Hauptwachstumszeitraum, so im Mai, Juni, Anfang Juli, dass ich da mal noch eine Gabe der Pflanze gebe, damit eben keinen Mangel bekommt.
Okay, aber du sagst, Muscat Bleu ist auf jeden Fall eine Empfehlung von der Sorte her.
Auf jeden Fall Muscat Bleu, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren bei uns im Versuch, weiterhin sehr gesund und auch anbaufähig in Gebieten, die eben nicht so im Weinbau prädestiniert sind.
Also das heißt, da muss es eine bestimmte Temperatur immer haben oder also besonders milde Winter oder was macht so eine Weinbauregion aus?
Also es ist schon so, dass wir keine sehr harten Winter haben. Was wir hier haben, wir haben auch durchlässige Böden, wir haben auch Sonnenhänge, weil die Traube braucht einfach auch viel Sonne. Auch wenn ich sie jetzt im Garten habe, wäre ein sonniger Platz ganz wichtig. Es langt nicht nur früh ein bisschen Sonne und abends ein bisschen Sonne, sondern es wäre gut, wenn sie so Südost, Südwest ausgerichtet ist, sodass einfach einen langen Zeitraum Sonne da ist. Das ist also schon wichtig. Von den weißen Sorten wäre es beispielsweise die Fanny oder Birstaler Muskat, wobei die hat relativ viele Kerne. Wenn ich jetzt auf Kern losgehe, hätte ich zum Beispiel die Lake Mont oder Romulus. Das sind jetzt grüne und kernlose Sorten. Auch die sind alle sehr kräftig im Wuchs. Und blau wäre jetzt die Sorte Venus ohne Kerne. Die schmeckt so ein bisschen nach Erdbeere eigentlich, also eher süßlich. Auch die kann man gut für eine Pergola verwenden, weil sie auch große Blätter macht. Und einfach auch einen Schmuck darstellt.
Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Kerne drin oder nicht. Mancher mag's, mancher nicht. Macht es irgendwas im Geschmack aus oder sagst du, nee, ist total egal?
Also für den Geschmack selber, denke ich, ist es egal. Eher so die Präferenz, kann ich mit Kerne oder eben nicht. Manche können einfach nicht mit Kerne. Klar, es gibt Alternativen, dann gehe ich eben auf die Kernlosen. Ich muss aber wissen, dass einfach die Bärchen selber kleiner bleiben als bei den Rebsorten mit Kernen.
Genau, und die eigentlich recht große Früchte hat, ist schon die Muscat Bleu. Die hat schon relativ große Früchte, also die finde ich jetzt optisch sehr ansprechend. Wobei Ontario Tafeltraube auch blau, auch schöne große Beeren, sieht eigentlich aus wie die, die man im Supermarkt so kaufen kann. Die Fanny, hast du gerade noch gesagt, die gucken wir uns auch nochmal an. Die Fotos zu den ganzen Weintrauben habe ich euch natürlich auch im Beschreibungstext verlinkt. Oh mein Gott, die Fanny-Tafeltraube sieht auch aus wie gekauft. Ist eine helle?
Ja, also die Fanny ist auch eine sehr gut schmeckende. Und eben hier punkten natürlich die großen Einzelbeeren. Und man kann ganz gut erkennen, dass die Trauben locker aufgebaut sind und eben nicht so kompakt wie bei einer Keltertraube. Und damit können die natürlich auch leichter abtrocknen und sind damit auch gesünder.
Okay, also Tafeltrauben für den Kleingarten ist eine ganz klare Empfehlung von dir.
Unbedingt. Ist jetzt auch ein ganz tolles Obst für den Herbst und halt wirklich eine Naschfrucht. Ich kann da jederzeit, kann ich da auch ernten. Und der Vorteil wäre jetzt zum Beispiel auch bei der Muscat Bleu, die muss ich nicht auf einmal abernten, sondern die hat ein relativ langes Erntefenster, sodass ich Woche für Woche mir immer die Früchte abnehmen kann, die ich auch esse. und muss nicht alles gleich auf einmal runternehmen. Und eben die Muscat Bleu, die wird auch immer süßer von Woche zu Woche.
Erntefenster, wann fängt die Tafeltraube an, Früchte zu bilden und wann ist sie dann fertig, so ungefähr? Sicherlich auch von Sorte zu Sorte unterschiedlich.
Im September sind dann die meisten Trauben eigentlich erntereif. Das ist ja der Vorteil, wenn ich im Garten die habe, dann gehe ich mal hin und probiere mal eine einzelne Beere und sage, oh, dauert noch ein bisschen, dann warte ich noch ein paar Tage. Oder sie ist schon so süß, dann kann ich mir die ganze Traube runternehmen. Das ist halt der Vorteil, wenn ich das im eigenen Garten habe.
Und wenn ich dann nach der Ernte im September, lasse ich das einfach alles so dran mit den Blättern und mache erstmal nichts und schneide tatsächlich dann erst im Frühjahr?
Ja, das ist richtig. Ich mache erstmal nichts. Ich ernte ab und dann lasse ich das Ganze so. Und nachdem das ja in der Regel gesunde Blätter sind, können die auch durchaus auf den Boden fallen, sind dann eine Mulchschicht. Ist eigentlich eine gute Sache. Lass alles so stehen. Ich könnte höchstens vom Spalier dann später im Winter die Ruten lösen, dass die frei hängen. Aber eigentlich mache ich nichts und fange dann erst wieder an, wenn ich mit dem Schnitt beginne. So nach Weihnachten, wenn ich mal meine Ruhe brauche zum Beispiel.
Okay, also ich habe auch Wein im Garten, aber ich werde auf jeden Fall nochmal aufstocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zum Nachbarn hin ein schönes Spalier. Habe ich da einfach einen Weinstock drauf. Super.
Ja, also das ist eine ganz schöne Sache mit Obst am Spalier, um eine Abgrenzung zu machen zum Nachbarn oder einen Gartenraum einzugrenzen. Und warum dann nicht auch mal mit einer Tafeltraube, super Naschobst, einfach zur Hand haben. Macht Spaß.
Absolut. Und noch eine Frage, wenn ich jetzt schon so eine Weinpflanze mir gekauft habe, weil die irgendwo im Angebot war, kann man Wein auch umsetzen, weil irgendwie eingeschlagen werden muss er ja. Du kannst ihn ja nicht in dem Topf einfach über den Winter draußen stehen lassen. Wenn du sagst, er wird erst im Frühjahr gepflanzt, kann ich Wein umsetzen, wenn der Standort auch nicht so gut passt?
Ist schwierig, das Umsetzen. So bald wie möglich, sage ich mal. Also wenn jetzt eine Pflanze, ist egal eigentlich bei welcher, wenn die länger wie 5 Jahre steht, ist es sowieso schwierig, dass sie wieder neu anwächst. Beim Wein ist es auch problematisch, weil der macht eigentlich wenige Wurzeln, aber dafür sehr tiefe Wurzeln. Und deswegen ist ein Umpflanzen nicht unbedingt so günstig, wenn er schon mal am Standort im Garten war. Habe ich natürlich eine Pflanze im Topf, die kann ich dann rauspflanzen in den Garten. Das ist eigentlich kein Problem.
Ich habe auch einen Wein hingesetzt an eine Stelle, wo der, glaube ich, echt doof steht. Ich würde den gerne umsetzen. Kann ich das jetzt noch machen und wann wäre der beste Zeitpunkt?
Also dann würde ich es eigentlich möglichst schnell umsetzen, wenn er am falschen Standort ist. Wenn es mal vorher geregnet hat, dass der Boden ein bisschen feucht ist, dass man es besser rausbringt. Aber so bald wie möglich, also wenn er schon ein paar Jahre steht, würde ich mir lieber einen neuen kaufen und dann einen hinsetzen an die richtige Stelle. Wenn ich Pflanzen im Kübel habe oder schon noch im Topf irgendwo, dann kann ich die auch pflanzen. Qualität von so Topfware wäre vielleicht auch, dass man dann schaut, dass möglichst keine Ringwurzeln sind, sondern dass das noch schöne Wurzeln sind, die auch tiefer dann gehen. Das wäre ganz wichtig, weil manchmal sind Pflanzen in Baumschulen überständig. Lieber vielleicht bei einer Rebschule bestellen und dann fürs nächste Frühjahr dann bestellen, dass man dann so, ja wie gesagt, nach den Eisheiligen, dass man dann pflanzt.
Okay, und die Wurzeln sehr tief, sagst du. Das heißt, wenn ich meinen Wein jetzt umsetze, sollte ich mich ranhalten und dann einfach tief graben, dass ich die Wurzeln nicht verletze. Vielleicht hat er ja noch eine Chance.
Genau, das würde ich so machen.
Dann danke ich dir für die vielen Tipps. Wie gesagt, die Infos, die Fotos findet ihr alle im Beschreibungstext. Dankeschön, Isolde.
Ja, bitteschön.
Ja, und in der nächsten Folge, die hier in 14 Tagen erscheint, da geht es um Kleingartenfachberatung. Ja, das sind Menschen, die im Kleingarten mit ihrem geschulten Gartenwissen den Vereinsmitgliedern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Warum das wichtig ist und wie man das auch selber werden kann, das hört ihr in der nächsten Folge. Und dann habe ich natürlich auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wenn ihr wissen möchtet, was bei uns in der Welt so los ist, aber nicht so wirklich Lust auf trockene Nachrichten habt, dann ist der Tagesschau-Podcast 15 Minuten vielleicht was für euch. Die beiden Hosts schauen jeden Morgen auf die Themen aus Deutschland, die für euch wichtig sind, haben praktische Tipps für die alltäglichen Probleme und wenn was Großes und Wichtiges in der Welt passiert, dann verpasst ihr das natürlich auch nicht. Und das alles nicht staubtrocken, sondern immer in einer unterhaltsamen Viertelstunde. Verständlich, locker und seriös. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast. Den findet ihr über den Link in den Shownotes, in der ARD-Audiothek und wo ihr sonst so Podcast hört.